Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Großbritannien ist das erste westliche Land, das mit dem Impfen gegen Covid-19 begonnen hat. Den Anfang hat heute eine 90-Jährige gemacht mit dem Impfstoff, der von BioNTech in Mainz entwickelt worden ist. Die Alternative, solange noch nicht alle durchgeimpft sind, heißt Lockdown, zumindest im Moment. Und es mehren sich die Stimmen, die ihn bitte gerne härter, strikter, länger hätten. Für viele Unternehmen wäre das nicht leicht zu stemmen. Dazu hören wir gleich etwas von den Maschinenbauern. Und die Reisebranche, die gibt das Jahr bereits verloren und setzt darauf, dass wir nächstes Jahr umso hungriger sind aufs Reisen. Aber wir steigen ein, wie immer, mit der Börse, mit Claudia Werle, die sie in Frankfurt beobachtet. Frau Werle, an der Börse, da geht es ein bisschen gedämpft dazu. Der DAX ist schwächer heute.
Ja, der gibt 0,4% nach, fällt auf 13.219 Punkte. Im Prinzip sind es drei Themen, die Anleger mit Sorge beobachten. Das ist der starke Euro, der Waren teurer macht, wenn sie in Länder exportiert werden, in denen nicht mit Euro bezahlt wird. Was den Brexit betrifft, da ist immer noch keine Einigung in Sicht und das, obwohl die Zeit ja langsam drängt. Und dann sind da noch die steigenden Corona-Infektionszahlen. Land auf, Land ab wird über neue Beschränkungsmaßnahmen gesprochen und auch da ist noch kein Ende in Sicht.
Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, das befragt ja jeden Monat Anleger, wie sie eigentlich, also Anlageprofis, wie sie eigentlich die Lage der deutschen Wirtschaft einschätzen. Wie ist denn die Stimmung im Moment?
Zumindest was die aktuelle Lage betrifft, da sind die befragten Finanzmarktprofis skeptischer geworden. Kein Wunder, sagt Martin Lück, Chefvolkswirt von BlackRock Deutschland. Denn die zweite Corona-Welle hat doch stärker ins Kontor geschlagen, als das zunächst angenommen worden ist. Große Hoffnungen sind natürlich, dass ausreichend wirksame Impfstoffe gegen Coronaviren vorhanden sind, dass sie flächendeckend eingesetzt werden und dass die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden können. Nur damit ist die Welt noch nicht im Lot. Von Martin Lück wollte ich zunächst wissen, mit welchen konjunkturellen Entwicklungen er denn für die kommenden Monate rechnet. Hier ist seine Antwort.
Ja, die konjunkturelle Entwicklung wird sich schon weiter aufhellen, sobald wir durch diese Phase durch sind, wo die Bedrohung besteht, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. In dieser Phase befinden wir uns im Moment. Die Infektionszahlen sind zu hoch und wir wissen, dass immer mit einer Schleppe von 3-4 Wochen Nachlauf dann auch die Zahl der Verstorbenen hochgeht, die Hospitalisierungsrate geht hoch. Und sobald das abklingt, das ist wirklich Voraussetzung dafür, wird sich auch die Konjunktur wieder erholen. Der Impfstoff trägt dazu bei, aber er löst das Problem nicht vollständig. Das wird ineinander greifen, weil ja auch das Durchimpfen von zunächst mal den relevantesten Bevölkerungsschichten eine ganze Weile dauert. Das dauert Monate, bis die überhaupt geimpft sind und bis dann die Bevölkerung allgemein ist und man bei einer Herdenimmunität von 60% ist. Da vergeht wahrscheinlich der größte Teil des Jahres. Insofern wird das eine graduelle Erholung sein. Es wird nicht alles auf einen Schlag kommen.
Die Corona-Pandemie hat ja jetzt schon zu Veränderungen in der Wirtschaft geführt. Wie wird sich das weiter auswirken?
Na, ich denke, dass wir weiter eine Verschiebung sehen werden, weil die Covid-Krise ja im Grunde die Megatrends, die wir vorher hatten, auch verstärkt. Beispiel ist die Automobilindustrie. Da haben wir große Veränderungen gesehen. Da haben wir den Trend zu Elektromobilität, zu selbstfahrenden Fahrzeugen. Aber natürlich die ganze Debatte hinsichtlich nachhaltiger Investments, nachhaltigerer Mobilität. Und wir haben gesehen, dass beispielsweise das Unterstützungspaket der Bundesregierung Verbrenner außen vor gelassen hat. Und das beschleunigt jetzt die wirtschaftspolitische Reaktion auf Covid, auch nochmal den Strukturwandel jetzt in einer speziellen Branche. Und in anderen Branchen werden wir es wahrscheinlich auch sehen, wenn wir mal die Luftfahrtindustrie herausgreifen. Wahrscheinlich wird nach der Krise nicht mehr so viel geflogen wie vorher. Das lässt sich jetzt schon sagen, weil viele Unternehmen gesehen haben, dass einfach virtuelle Konferenzformate genauso gut funktionieren, wie durch die Welt zu fliegen. Und das sind Dinge, die werden auch einzelne Sektoren profitieren lassen und andere Sektoren vor große Schwierigkeiten stellen.
Was bereitet Ihnen Bauchschmerzen?
Bauchschmerzen bereitet mir, dass wahrscheinlich auch der Optimismus im Moment sehr, sehr groß ist und dass wir noch lange, lange nicht durch sind. Und wir haben gerade eine entscheidende Phase jetzt vor uns, wo ja auch nochmal die Beschränkungen gelockert werden, gerade über Weihnachten und Neujahr. Eine Phase, wo viele den Drang haben werden, auch mit ihren Familien zusammen zu sein, vielleicht mit viel mehr Leuten zusammen zu sein, als uns allen gut täte. Und ich doch das Risiko sehe, dass wir vielleicht noch ein bisschen leichtsinnig unterwegs sind, angesichts der Zahlen, die wir jetzt schon auf den Intensivstationen sehen, Das macht mir natürlich Sorge persönlich, aber es macht mir auch ein bisschen Sorge mit Blick auf die Wirtschaft und die Kapitalmärkte.
Die Schuldenberge werden immer höher. Die Insolvenzen sind in diesem Jahr zwar gesunken, aber für das kommende Jahr wird mit einem Anstieg gerechnet. Wie bewerten Sie das?
Ja, die Maßnahmen der Regierung, die ja auch die Verschuldung des Staates nach oben treibt, die sind ja genau darauf gerichtet, um zu verhindern, dass Unternehmen, die unverschuldet durch die Covid-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, nicht ihr Geschäftsmodell aufgeben müssen und sich aus dem Geschäft zurückziehen müssen. Ob das in allen Fällen gelingt, ist fraglich. Ich würde es sogar bezweifeln. Also insofern müssen wir wahrscheinlich damit rechnen, dass die Wirtschaftspolitik trotz allen staatlichen Geldes, das hier ausgegeben wird, trotz aller staatlicher Schuldenaufnahme, nicht in der Lage sein wird, jedes einzelne Unternehmen am Leben zu erhalten. Also es wird die Effekte der Covid-Krise dramatisch abmildern, ja, aber es wird nicht jede einzelne negative Konsequenz verhindern können.
Die Bundeskanzlerin hat schon durchblicken lassen, die Corona-Hilfsmaßnahmen werden nicht ungebremst so weitergehen. Kommt das dicke Ende noch?
Natürlich kann das nicht unbegrenzt weiterlaufen, das ist ja im Grunde selbsterklärend. Aber selbst die Kurzarbeit ist ja jetzt schon bis Ende 2021 verlängert, bis Ende des nächsten Jahres also. Und insofern ist da noch eine ganze Menge Luft im Schuh, was die wirtschaftspolitischen Hilfen angeht. Ich denke, das ist eine Aussage, die muss man irgendwann mal machen, aber das ist ja noch nicht so akut, dass jetzt im nächsten Monat schon die Hilfszahlungen eingestellt werden. Ich denke, das muss man mit Augenmaß tun und die Wahrscheinlichkeit, dass das recht gut passt, die halte ich auch für ziemlich hoch.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Frau Wehrle, welche Unternehmensaktien sind heute denn nicht so gefragt gewesen?
Gut, von Unternehmensseite kommen jetzt nicht viele Geschichten, die zur Erklärung herbeigezogen werden können. Anleger schauen eher so auf das große Ganze. Aber verkauft werden Aktien beispielsweise von Fresenius, von Linde und von der Deutschen Bank. Da gibt es Kursabschläge bis 1,5%.
Das Gegenprogramm ist Infineon. Die Aktie steht auf dem höchsten Niveau seit 2001.
Musste jetzt im Laufe des Vormittages aber einen großen Teil der bisherigen Tagesgewinne wieder einbüßen. Ja, Technologieaktien sind in diesen Tagen in den USA vor allem gefragt. An der Technologiebörse Nasdaq gab es immer wieder neue Rekordstände. Technologieunternehmen gelten als eine der Gewinner in der derzeitigen Corona-Pandemie.
Und im MDAX gibt es auch einen dicken Gewinner, nämlich Heller.
Die Aktien 6,6% höher. Heller, das ist ein Autozulieferer, ein Licht- und Elektronikspezialist, der von steigenden Umsätzen berichtet hat und die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben hat. Solche Nachrichten kommen ja nicht alle Tage aus der Autobranche.
Und der Euro, Sie haben es schon gesagt, ist stark.
1,2122 Dollar Anleihen, leicht gestiegen. Die Feinunze Gold kostet 1.864,28 Dollar.
Danke, Claudia Wehrle. Der starke Euro, der Brexit und Corona, die drei haben die Börsen derzeit fest im Griff. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die fordert heute, dass wir unsere Kontakte zwischen Weihnachten und dem 10. Januar einfrieren und das öffentliche Leben ruhen lassen. Bloß nicht, kontert heute der Verband der Maschinen- und Anlagebauer. Kitas zu, Schulen zu, harter Lockdown, das würde der Industrie sehr stark schaden. Die Maschinenbauer sind zusammengenommen der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland und gelten damit als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und bis weit in den Herbst hinein lief es alles andere als gut für sie. Mischa Erhardt berichtet.
Die Aussichten der Maschinenbauer haben sich verbessert. So rechnet der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagebauer VDMA nur noch mit einem Produktionsrückgang von 14 statt bislang 17% in diesem Corona-Krisenjahr. Und in 2021 soll statt einem Plus von 2% sogar ein Wachstum von 4% möglich sein.
Und diese Revision beruht vor allem auf einem dritten Quartal, das im Auftragseingang deutlich besser war, als wir dies erwartet haben. Oder man kann vielleicht etwas treffender sagen, das dritte Quartal lief weniger schlecht, als wir uns das gedacht haben.
Sagte VDMA-Präsident Karl Heusgen in einer Online-Pressekonferenz in Frankfurt. Allerdings bremst die derzeit rollende zweite Welle der Pandemie aktuell und in naher Zukunft das Wachstum. Ralf Wiechers, Chefvolkswirt beim VDMA.
Wir gehen aber schon davon aus, dass sich im nächsten Jahr dann eben die Belastung durch die Corona-Pandemie Schritt für Schritt verringern werden. Insbesondere merken wir ja jetzt schon sehr starke Impulse aus Asien. Europa sollte dem dann auch mit einem entsprechenden Zeitverzug dann hoffentlich folgen.
Der Maschinenbau ist stark abhängig von der weltweiten Konjunktur. Denn der Exportanteil der Branche liegt bei rund 80%. Dabei profitiert die Industrie von der raschen Erholung in China und anderen Ländern Asiens. Allerdings kann das auch zu einem Wettbewerbsvorteil für chinesische Konkurrenten führen, die ihre Marktanteile im Land ausbauen können, weil die chinesische Regierung im Zuge der Pandemie strikte Einreisebeschränkungen eingeführt hat.
Wenn Sie jetzt ein bayerischer oder ein lombardischer Maschinenbauer sind, dann können Sie derzeit keine Vertriebsleute, Sie können keine Techniker, Sie können keine Kundendienstleute nach China schicken. Und ich bin überzeugt davon, dass die chinesischen Konkurrenten das nutzen werden und dass es auch kein Zufall ist. Hinter den sehr, sehr strikten Einreisebedingungen, die China im Augenblick verhängt, ist sicherlich auch ein gewisser protektionistischer Faktor zu sehen.
So Karl Heusgen. Im kommenden Jahr soll trotz solcher Schwierigkeiten die Produktion der mittelständisch geprägten Industrie wieder auf gut 200 Milliarden Euro ansteigen. Allerdings ist das vom Vorkrisenniveau weit entfernt. 2019 belief sich die Produktion der Maschinenbauer auf rund 226 Milliarden Euro. Zudem sind die nun aufgehellten Aussichten mit Vorsicht zu genießen. Denn die Unsicherheit ist nach wie vor hoch und in den Unternehmen auch zu spüren.
Die Investitionen verharren auf niedrigem Niveau. Und wir wissen ja, dass Investitionen im Prinzip ein Spätzykliker sind. Erst wenn die Sicherheit in die Märkte zurückkehrt, fangen die Unternehmen wieder an zu investieren. Die derzeitige Unsicherheit ist also mit Sicherheit Gift für die Investitionsgüterkonjunktur.
Vieles wird auch für die deutschen Maschinen- und Anlagebauer davon abhängen, wie die Pandemie weiter verläuft und wie schnell sie unter Kontrolle gebracht werden kann. Immerhin, auch in dieser wichtigen Industrie mit ihren rund 1 Million Beschäftigten haben Maßnahmen wie Kurzarbeit einen größeren Stellenabbau bisher verhindern können.
Am Beispiel des Maschinenbaus kann man sehen, viele Mittelständler hatten im Frühjahr und Sommer wirklich zu kämpfen. Wir stecken seit Monaten in dieser Pandemie. Viele sind in Kurzarbeit. Nur Pleite geht so gut wie keiner. Im vergangenen Jahr haben so wenige Firmen Insolvenz angemeldet wie seit der Wende nicht mehr. Klingt paradox, aber die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform, die sagt heute, niemand sollte sich deshalb in Sicherheit wiegen. Die Pleiten, die werden nächstes Jahr einfach nachgeholt. Jörg Marksteiner.
Erwischt hat es in diesem Jahr viele große und bekannte Unternehmen. Galeria Karstadt Kaufhof zum Beispiel, Vapiano, die Modeläden Esprit, Hallhuber und Sinn und zuletzt die Friseurkette Clear. Sie alle gerieten in der Corona-Pandemie ins Schlingern und mussten Insolvenz anmelden.
Wir haben, und das ist einer der Trends, die sich seit letztem Jahr schon manifestieren, wir haben den Trend zu Großinsolvenzen. Also die Unternehmen werden größer, die pleite gehen, das heißt mehr Arbeitsplätze, mehr Geld, was auf dem Spiel steht, wo die Gläubigerschäden einfach höher sind.
Sagt Patrick Ludwig Hansch von der Auskunftei Kreditreform. Bis Ende November haben die Statistiker die Insolvenzen zusammengetragen, dazu den Dezember geschätzt. Und kommen dabei zu einem überraschenden Ergebnis. Denn ausgerechnet im Corona-Jahr gibt es deutlich weniger Firmenpleiten. 16.300 Betriebe mussten Insolvenz anmelden, 13% weniger als im Vorjahr. Tatsächlich ist das sogar der niedrigste Stand seit fast 30 Jahren.
Das ist natürlich verrückt in so einem Jahr. Die Gründe sind vor allem ja die staatlichen Hilfspakete. Dazu gehören die Sofort- und Überbrückungshilfen, die KfW-Kredite, das Kurzarbeitergeld und vor allem natürlich die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht.
Von März bis Oktober mussten Firmen, die Corona-bedingt in Schieflage geraten waren, keine Insolvenz anmelden. Für überschuldete Betriebe gilt das sogar bis Jahresende. Und zusammen mit den milliardenschweren staatlichen Hilfen habe das bislang geholfen, Schlimmeres zu vermeiden. Vor allem kleine und Kleinstfirmen haben davon wohl profitiert. Die Kehrseite? Damit hat man gleichzeitig auch Betriebe am Leben erhalten, die unabhängig von Corona in normalen Zeiten längst pleite gegangen wären, sagt Hansch.
Durch diese massiven Maßnahmen, durch die massiven Finanzierungshilfen bleiben natürlich auch Unternehmen am Markt, die ohne Corona eigentlich pleite wären. Das muss man so sagen. Da gibt es Mitnahmeeffekte, sonst wären diese Zahlen auch so nicht zu erklären.
Tatsächlich gäbe es einen Insolvenzstau, der sich inzwischen aufgebaut habe. Zeitverzögert im kommenden Jahr werde sich das dann in den Statistiken bemerkbar machen. Sprich, dann werden wieder deutlich mehr Firmen Insolvenz anmelden. Als gefährdet sehen die Fachleute vor allem Gastronomiebetriebe, Messebauer, Reisebüros und Eventfirmen, genauso wie Händler, denen durch die Krise das Geld ausgehen könnte. Insgesamt, so die Schätzung, werden im nächsten Jahr 24.000 Betriebe pleite gehen. Das wäre dann ein Plus von 50%.
Wir gehen aber nicht davon aus, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied noch zu vor einem halben Jahr, dass es eine große Welle geben wird. Wir befinden uns im kommenden Jahr in einem Superwahljahr. Das heißt, da wird die Politik dafür sorgen, dass es nicht zu großen Insolvenzwellen kommt. Wir werden zwar einen Anstieg sehen, der ist aber über einen längeren Zeitraum.
Wie viele Arbeitsplätze dadurch gefährdet sind, dazu gibt es keine Prognosen. Die Jobs mit dem größten Insolvenzrisiko sehen die Kreditreformstatistiker übrigens derzeit bei Diskotheken, bei Wach- und Sicherheitsdiensten, in der Gastronomie sowie bei Umzugsfirmen.
Der Impfstoff kommt, aber die Impfstoffhersteller und alle, die an der Versorgungskette beteiligt sind, die werden offenbar von Cyberkriminellen angegriffen, genau wie andere Firmen mit wertvollen Geschäftsgeheimnissen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schätzt die Bedrohung hoch ein. Warum? Weil unter anderem viele Geräte inzwischen miteinander kommunizieren. Sie sind schlau, aber auch offen. So offen, dass die Sicherheitsfirma Forescout jetzt ein breites Problem ausgemacht hat. Sie sagt, Millionen von Industriesteueranlagen, Medizingeräten und Druckern sind für Hacker leichte Beute. Christian Sachsinger.
Es trifft fast alle Arten von vernetzten Geräten. Kameras, Bewegungssensoren, Beleuchtungssteuerung, Drucker oder smarte Lautsprecher. Bei der Gebäudeautomation gehören unter anderem Schließanlagen, Feuer- und Rauchmelder, Stromzähler und Klimaanlagen dazu. Wie die IT-Sicherheitsfirma Forescout der BR-Wirtschaftsredaktion vor Veröffentlichung ihrer Studie mitteilte, tauchen die Probleme nicht nur zu Hause auf, sondern genauso in Bürogebäuden und Fabrikanlagen. Das konkrete Problem: In den Geräten ist nachlässig programmierte Software integriert, die sich um das Internetprotokoll kümmern soll. Die sogenannten TCP-IP-Stacks, die im Prinzip dafür sorgen, dass Daten in Pakete zerteilt, verschickt und am Ende wieder richtig zusammengefügt werden, gibt es als frei verfügbare Open-Source-Software. Viele Hersteller verwenden diese Programme, oft auch ohne sie noch einmal genau überprüft zu haben. Forescout hat 33 bislang unbekannte Sicherheitslücken entdeckt und diese Aufstellung jetzt unter dem Namen Amnesia 33 bekannt gegeben. Insgesamt stehen auf der Liste 150 betroffene Gerätehersteller auf der ganzen Welt. Die Folgen können fatal sein. Entdecken Hacker eine der Schwachstellen, können sie Daten entwenden, Computersysteme angreifen und zusammenbrechen lassen oder die Geräte kapern, also zum Beispiel Türen aus der Ferne öffnen. Forescout listet auch die am stärksten betroffenen Sektoren auf. Es sind Regierungsstellen, der Dienstleistungssektor, das verarbeitende Gewerbe und, besonders heikel in Corona-Zeiten, das Gesundheitswesen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat die Sicherheitslücken bestätigt. Es handle sich teilweise um kritische Schwachstellen, so Behördenchef Anne Schönbohm. Das BSI war bereits am 2. September von der amerikanischen Partnerbehörde CISA über die Lücken informiert worden und hat daraufhin Unternehmen und Institutionen kontaktiert. 31 Firmen wurden informiert, davon 14 in Deutschland. All jenen Unternehmen, die sich auf die Hinweise zurückmeldeten, hätte man bei der Schließung der Schwachstellen helfen können, so Schönbohm. Viele Firmen haben angeblich aber auch nicht reagiert. Mit dem Bekanntwerden der Sicherheitslücken beginnt jetzt der Wettlauf zwischen Hackern und jenen Unternehmen, die Lücken noch nicht dicht gemacht haben.
Noch vor einem Jahr wäre man für den Vorschlag, im Winter campen zu gehen, von vielen für verrückt erklärt worden. Doch in diesem Jahr sind selbst hartnäckige Hotelfreunde teilweise auf den Geschmack gekommen. Allein viele Campingplätze sind gesperrt. Der Rest der Reisebranche, der hofft auf Ostern, denn 2020 können die meisten, die mit Tourismus ihr Geld verdienen, quasi abschreiben. Die Umsätze sind um 80% eingebrochen. Vielleicht reißt das Impfen die Reiseunternehmen raus. Dahinter steht allerdings noch ein dickes Fragezeichen. Carsten Zumark über die Reisebranche in Not.
Fast 90% der Reiseveranstalter sehen ihre Existenz bedroht, hat eine aktuelle Umfrage des Deutschen Reiseverbandes ergeben. Deshalb seien die Unternehmen dringend auf Überbrückungshilfen angewiesen, betont Verbandspräsident Norbert Fiebig. Ohne diese Unterstützung käme die Reisewirtschaft nicht über den Winter.
Die Lage ist sehr prekär. Also die meisten Unternehmen sind alle in einer wirtschaftlichen Notlage. Haben aber alle noch die Hoffnung, dass sie irgendwie durchkommen. Und sie werden durchkommen, wenn wir das weiterbekommen und noch punktgenauer ausgebaut bekommen, was an staatlicher Unterstützung dafür zur Verfügung gestellt wird.
Die Lage der Unternehmen ist zweifellos angespannt, belegen die Zahlen. Die Corona-Krise hat den Tourismus so drastisch getroffen wie kaum eine andere Branche. Mit dem ersten Lockdown bereits seien die Buchungsumsätze ins Bodenlose gestürzt, sagt Verbandspräsident Fiebig. Erholen konnte sich die Branche auch nach Aufhebung der weltweiten Reisewarnung kaum.
Wir werden in diesem Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 80% haben. Das heißt, noch 20% des Geschäftes sind da. Die letzten Monate sind sogar noch schwächer. Die Perspektiven sind im Moment nicht besonders positiv. Der Kunde ist verunsichert. Das bildet sich sehr deutlich auch in seinem Buchungsverhalten ab. Und das ist dann auch die Ursache dafür, dass wir solche Umsatzentwicklungen sehen.
Durch Pandemie und Beschränkungen seien in diesem Jahr insgesamt 28 Milliarden Euro weniger in die Kassen der Reisebüros und Veranstalter geflossen. Eine echte Trendwende ist auch jetzt noch nicht in Sicht. Nach den jüngsten Impfstoffankündigungen wird zwar für das Sommergeschäft 2021 wieder gebucht, allerdings auf niedrigem Niveau. Alles in allem rechnet der Reiseverband 2021 mit bestenfalls 50-60% der Umsätze des Rekordjahres 2019. Ein Hoffnungsschimmer?
Dass die Deutschen verreisen wollen und alles das, was du im Moment nicht machen kannst, weißt du dann besonders wertzuschätzen. Und das sehen wir bei der Reise hier auch sehr deutlich. Es wird einen Nachholbedarf geben. Die Deutschen sind weiter sehr reiselustig. Und ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen dann so gesetzt werden, dass da, wo es auch aus gesundheitlicher Sicht wirklich vertretbar ist, entsprechend der Reiseverkehr auch wieder aufgenommen werden kann.
Voraussetzung dafür aber seien ein Impfstoff und eine gute Teststrategie der Bundesregierung, so der Präsident des Deutschen Reiseverbandes.
Und Reisen mit dem Zug, dazu gibt es gute Neuigkeiten. Es gibt ein Comeback der Nachtzüge. 4 Staatsbahnen, darunter die Deutsche Bahn, wollen sie wiederbeleben. Efi Seibert.
Abends einsteigen, morgens ankommen. Die erste Nacht der Reise im Zug statt im Hotel. Das soll in Europa schon nächstes Jahr auf mehr Verbindungen möglich sein. 4 Verkehrsministerinnen und Minister wollen das heute vereinbaren. Aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Schon nächstes Jahr soll es dann möglich sein, zum Beispiel abends in Wien und München zu starten und morgens in Paris auszusteigen. In den nächsten Jahren sollen dann Verbindungen von Berlin nach Paris und Nachtzüge nach Barcelona dazukommen. Das Berliner Bundesverkehrsministerium will mit diesen Angeboten klima- und umweltfreundlicheres Reisen in Europa fördern und den sogenannten Trans-Europe Express wieder aufleben lassen. Die Umsetzung ist aber kompliziert. In der EU gibt es unterschiedliche Strom- und Zugsicherungssysteme. Außerdem müssten ausreichend Schlaf- und Liegewagen angeschafft werden. Die Grünen haben dazu wiederholt gefordert, diese verkehrspolitischen Maßnahmen nun rasch umzusetzen und vor allem für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen Bahn und Flugzeug in Europa zu sorgen. Nur so habe der Schienenverkehr auf der Mittelstrecke und im europäischen Nachtreiseverkehr eine Chance gegen den subventionierten Flugverkehr.
Und jetzt fehlt noch die Wirtschaftspresseschau, die schaut heute auf den aktuellen chinesischen Exportboom.
Selbst im Unheilsjahr 2020 werde Chinas Wirtschaft wachsen, konstatiert der Kölner Stadtanzeiger. Ausgerechnet zu einer Zeit, da in Europa und den USA die Entflechtung der heimischen von der chinesischen Wirtschaft zur handelspolitischen Maxime erklärt wird, stärkt China seine Rolle als Produzent und Lieferant. Jeder Deal birgt das Risiko neuer Abhängigkeiten. Schließlich beschränkt sich das Kapitalismusverständnis der kommunistischen Partei nicht allein auf den Austausch von Waren gegen Geld. Dem Westen sollte Chinas Aufschwung eine Mahnung sein. Man könne den chinesischen Exporteuren ihren Erfolg aber auch einfach gönnen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schließlich bieten sie genau jene Produkte an, die während des Lockdowns im Westen gefragt sind. Unstreitig ist, dass Amerikas Präsident Trump sein Ziel verfehlt hat, mit Strafzöllen und Sanktionen den großen Rivalen China in die Knie zu zwingen. Die Frage ist, was Nachfolger Biden tut, sollte sich der chinesische Exporterfolg nach dem Ende der Pandemie fortsetzen.
Das war die Wirtschaft am Mittag. Gleich folgt hier Deutschland heute mit Ute Reckers. Und darin geht es um medizinische Angestellte. Auch sie sind irgendwie systemrelevant, wie Ärzte und Krankenschwestern. Aber sie sind oft mit ihren Arbeitsbedingungen nicht zufrieden. In Berlin machen sie sich jetzt Luft. Die nächste Wirtschaftssendung können Sie hören um 17:05 Uhr. Mein Name ist Sandra Pfister. Danke fürs Zuhören.